Warum schaut er mich so an? Ich habe doch nichts getan. Also ich muss sagen, es ist das erste Mal, dass wir auf der Jumeco sind, Ruth und ich, und mir gefällt es nicht. Wir haben um 9 angefangen und jetzt ist das dritte Mal, dass ich weinen muss. Das geht doch nicht. Ich denke, als Gotteskinder soll man sich freuen und dankbar sein. Ah, dankbar sind wir schon und wir freuen uns auch, aber es ist so überwältigend zu sehen, dass ihr hier seid. Im Mai wurde ich eingeladen zu dieser Konferenz und könntest du ein Seminar halten? Ja, kann ich schon, aber wie viele Leute kannst du garantieren? 2, 3 und jetzt seid ihr alle da. Deswegen habe ich wieder weinen müssen. Aber bevor wir etwas zum Thema, bitte melde dich, wie ruft Gott und wozu vor, möchte ich mich vorstellen. Der Grund ist einfach, weil der Teufel sich selbst nie vorstellt und der Herr Jesus immer. Also ich habe, Marcel hat das ganz wunderbar ausgesprochen, ich heiße Jacques Theven, bin 81 Jahre alt, Holländer, aber während des Zweiten Weltkriegs habe ich die Führerausbildung in der Hitlerjugend mitgemacht, wo wir ermutigt worden sind, nicht Juden, sondern Christen umzubringen. Es ist nie dazu gekommen, aber ich habe die Ermutigung miterlebt. Aber Gott, in 1952 bin ich durch das mutige Zeugnis einer Arbeitskollegin zum Glauben gekommen. Ich wusste nichts von der Kirche, ich wusste nichts von Evangelisation oder Mission, aber ich habe eines gewusst, das musst du weitererzählen. Das ist eine gute Nachricht, das ist Freude. Dann war ich 3 Jahre in Wiedenest in der Bibelschule von 55 bis 58, wo ihr noch überhaupt nicht geboren wart und wo ich auch den Ruf nach Papua, Neuguinea bekommen habe. Wie tut Gott das? Es war eine Veranstaltung, da hat ein Schüler erzählt, wie Gott ihn gerufen hat nach Afrika. Und er hat gesagt, ich habe eine Liebe für Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Und ich möchte, dass diese Menschen das Wort Gottes hören. Und so hat er so ein bisschen so Allgemeines gesagt. Und auf einmal denke ich, das empfinde ich auch für Neuguinea. Und warum Neuguinea, weiß ich nicht, denn ich war interessiert in allen Ländern. Wir hatten viele Redner in Wiedenest, einmal einer aus Afrika und dann wollte ich nach Afrika und einmal aus Ecuador, dann wollte ich nach Ecuador. Also warum Neuguinea, weiß ich nicht. Aber dann kam es wie ein Blitz, dann ist es Neuguinea. Und ich bin so froh geworden, ich wäre am liebsten aufgesprungen und hätte gerufen, Gott hat gesprochen, er will, dass ich nach Neuguinea. Aber im Wiedenest tut man sowas nicht. Da muss Gott warten, bis die Stunde zu Ende ist. Und da bin ich ins Zweifeln gekommen. Und ich dachte, ja, das ist ja Quatsch, er spricht von Afrika, Neuguinea ist da irgendwo bei Australien. Ich habe mich sicherlich geirrt. Nach der Stunde werde ich nochmal beten, Gott, hast du wirklich gesprochen? Und das ist das Wunder, ich konnte nicht beten. Ich habe nur gedankt, Herr, ich danke dir, dass du mir den Ruf gegeben hast nach Neuguinea. Ich war so sicher, bin ich schlafen gegangen, bin nachts aufgewacht in großer Angst. Er hat es richtig gesagt, Kannibalen, Menschen in der Steinzeit, wer möchte schon dahin? Und ich habe immer groß geredet, ich werde in die Mission gehen. Und in Wiedenest haben wir sogar für Leute so wie ich war, die äußerste Mission, wo sonst noch niemand war. Und ich habe gesagt, Herr, das will ich gar nicht. Aber wenn du es willst, dann gehe ich hin. Und dann ist auch sein Frieden wiedergekommen. Und seit der Zeit habe ich nie gezweifelt. Und das war wichtig. Am nächsten Morgen bin ich zum Herrn Direktor der Schule gegangen und ich habe gesagt, Gott hat mir einen Ruf gegeben nach Neuguinea. Er hat noch nicht mal Pause gemacht, als er unterwegs war und gesagt, ja, wir wollen sehen. Und dann ist eine Wartezeit gekommen von 5 Jahren, wo sich alle Türen verschlossen haben. Ich war zu alt, ungeeignet, es war zu weit, es war zu gefährlich, es war zu teuer, es war alles. Aber wie war es dann mit Gott? Gott ruft durch eine innere Überzeugung, die bestätigt wird durch sein Wort. Ich lese in Markus 16, Vers 15: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Aller Welt, aller Kreatur. Also ganz kurz gesagt, jeder Jünger, jeder, der hier sitzt heute Morgen, hat den Ruf. Man braucht nur nachzuweisen, wenn man den Ruf nicht hat, dass man nicht in die Mission zu gehen braucht. Und Mission kann bei deinem Nachbar zu Hause sein. Aber wie kommt das nun? Wie kommt es, dass ihr hier seid? Wie kommt es, dass das so oft nicht verstanden wird? Weil wir manchmal, glaube ich, unsere eigenen Ideen und nicht Gottes Ideen haben. Und wie wir bestimmen, wir wollen Gott schon sagen, wie wir gerufen werden möchten. Wir haben manchmal eine falsche Motivation. Wir möchten nicht Schritt für Schritt geleitet werden. Heute möchte ich wissen, wo ich hinkomme. Und dann möglichst schnell auch alles, was ich brauche, für die nächsten paar Jahre in die Mission zu gehen. Also das ist ein Problem. Wir haben manchmal zu viele Beschwerden, zu viele Voraussetzungen. Wir erzählen Gott, was wir alles nicht können oder nicht möchten. Ich habe das auch gemacht. Und dann sagte Herr Jesus, der ist ganz einfach, dann hat er zu mir gesagt, ja, warum nimmst du mich Herr, Herr und tust nicht, was ich dir sage? So einfach nicht das. Warum tust du es nicht? Sei doch gehorsam. Ich bin davon völlig überzeugt, dass Gott ruft, wenn wir die völlige Bereitschaft haben, gerufen zu werden. Und wenn man dazu Ja sagt, dann kommt das nächste Problem. Wir haben das heute Morgen gehört, unten da. Gott ist der Ewige. Er hat Zeit. 5 Jahre habe ich warten müssen. Und ich habe aber nicht gezweifelt, wirklich nicht, weil Gott das in mir gewirkt hat. Und unser Glaube, auch wenn Gott gesprochen hat, darf ruhig mal zittern. Die Bestätigung kommt schon noch, auch wenn man 5 Jahre warten muss. Und dann, also Gott ruft, aber wozu ruft Gott? Steht alles in der Bibel. In alle Welt zu gehen und das Evangelium aller Kreatur zu predigen. So einfach ist das. Und die Welt ist groß und es gibt viele, viele Möglichkeiten. Entschuldigung, ich möchte mich selbst nicht hören. Ich habe schon gehört. Und so haben wir es auch gemacht. Ich bin 1952 gläubig geworden. Ganz voller Liebe zum Herrn, ganz voller Dankbarkeit und Freude. Aber ich hatte ein Problem. Ich habe gesagt, Herr, ich will alles tun, was du willst. Ich will überall hingehen, aber ich möchte nicht predigen. Vor einer Gruppe von Menschen stehen, das kann ich nicht. Hat Gott sich gefreut. Hat er gesagt, aber ich kann das. Wisst ihr, und er hat mich in die Welt geschickt und ich bin so froh und dankbar dem Herrn gegenüber, dass ich seitdem in allen Weltteilen das Evangelium verkündigt habe. In 5 verschiedenen Sprachen. Und ich weiß gar nicht, mit wie vielen Dolmetschern ich die für mich übersetzt haben. Also ich war ungeeignet, aber Gott eignet sich für die Mission. Und er möchte in dir und durch dich wirken. Und so sind wir 5 Jahre, nachdem Gott uns gerufen hatte, inzwischen mit Ruth mit dabei, sind wir nach Neuguinea gekommen. Und Gott hat wahrscheinlich auch da wieder einen kleinen Fehler gemacht. Wir hatten ein Töchterlein von 2 Jahren. Mit einem Töchterlein von 2 Jahren zu den Kannibalen. Und dazu war meine Frau auch noch schwanger. Aber das war Gottes Zeit. Neuguinea. An der Küste hat man etwas Religion gehabt. Und man hat gewusst, Gott hat Neuguinea am Samstagabend geschaffen. Wie kam das? weil Gott ein Gott der Freude ist. Er hat so viel Spaß gehabt, Dinge zu erschaffen. Tiere und Berge und Flüsse und Schmetterlinge und alles Mögliche. Und dann kam der sechste Tag und er wusste, morgen ist Sonntag, habe ich Ruhetag, darf ich nicht arbeiten, aber war noch so viel übrig. Und das hat er alles ins Weltall hineingeschmissen und das war Neuguinea. Mit den Wüstenbergen und mit den Flüssen und alles Mögliche. Also eine große Insel auch, die zweitgrößte nach Grönland, die größte Insel der Welt. Und, aber die Bevölkerung im Landesinneren, etwa 250 Kilometer von der Küste entfernt, ohne Straßen, ist erst entdeckt in 1945. Und die Menschen lebten noch in der Steinzeit. Und sie verhielten sich steinzeitlich, wenn ihr euch dabei etwas denken könnt. Das heißt, sie haben keine Kleidung gehabt. Und wer keine Kleidung hat, hat auch keine Taschentücher. Darf ich dich begrüßen? Und es hat auch keine ärztliche Hilfe gegeben. Es hat auch keine Gastfreundschaft gegeben. Ja, die Gäste wurden verspeist. Und auch Menschen von anderen Stämmen. Man konnte ja nicht wissen, sind das Feinde oder sind das vielleicht böse Geister in menschlicher Gestalt. Und so war es dort. Man hat mich auch öfters umbringen wollen. Und das ist eine Geschichte, die passt hier gar nicht hinein, aber ich muss meine liebe Frau auch ein bisschen loben. Einmal, weil ich die Sprache noch nicht so richtig verstanden habe, hat es ein Problem gegeben. Die Menschen haben gesagt, ich habe etwas versprochen und ich hatte es nicht versprochen. Da sind sie böse geworden. Und sie haben gesagt, wenn du nicht tust, was du versprochen hast, dann werden wir dich töten. Und dann fing es an. Dann haben sie nicht gesagt, wir werden dich töten, aber die haben angefangen zu laufen. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Wir werden dich töten. Wir werden dich töten. Da standen 40 Männer, die haben so gestanden. Und ich habe gedacht, jetzt ist Schluss. Ich habe die Sprache noch nicht mal richtig gekannt. Dann kommt meine Frau, die Angst hat vor Spinnen und Schlangen und Mücken. Die sieht die 40 Männer, die kommt zu mir, stellt sich neben mir, tut ihren Arm um mich herum und wir stehen dort zusammen. Zusammen bereit zu sterben für Jesus. Die Menschen haben das nicht verstanden. Wenn sie gekommen wären und hätten Steine geworfen oder mit einer brennenden Ast oder versucht, die Leute zu verjagen, das hätten sie verstanden. Aber dass eine Frau so etwas Dummes macht, das haben sie nicht verstanden. Das war so schön. Das sind einer nach dem anderen sind sie weggegangen. Nach Hause. Was wollten wir überhaupt? Die konnten damit nichts anfangen. Und derjenige, der so gesprungen und getanzt hat, ist später gläubig geworden, war bei mir in der Bibelschule, ist dann Missionar geworden, ist dann längere Zeit, hat er die Verantwortung gehabt für die ganze Jugendarbeit in unserem Gebiet, in unserem Tal da. Also die Geschichte passt nicht hinein, aber damit ihr hört, dass ich eine liebe Frau habe, wollte ich das doch kurz sagen. Wie fängt man dort an? Man landet dort, das Flugzeug, das geht wieder weg und dann steht man da. Die Sprache kennt man nicht. Es hat kein Wort gegeben für Gott, es hat kein Wort gegeben für Himmel, es hat kein Wort gegeben für Vergebung, überhaupt nichts. Aber wie gesagt, wenn Gott etwas unternimmt, dann tut sie das richtig. Und wir haben, wenn Gott dich irgendwo hinschickt, dann kannst du sicher sein, dass er vor dir hergeht. Steht nicht nur in der Bibel, aber das haben wir auch so erfahren. Als wir dann später doch die Sprachen erlernt haben, dann ist einmal ein Mann zu mir gekommen, ein einheimischer Mann, und er hat gesagt, einmal habe ich einen Traum gehabt. Da wart ihr noch nicht da. Da habe ich geträumt, dass eines Tages Menschen kommen werden mit einer weißen Haut und mit einer frohen Botschaft. Und dann sind wir gekommen. Und sie haben mich angesehen und gesagt, der Mann ist nicht weiß, der Mann ist schwarz. Und die Frau, die hat ein blaues, die Frau ist blau. aber sie haben das anders gemeint, wie ihr das meint. Und also da war Verwirrung. Und in dieser Zeit, während dieser Verwirrung, haben wir die Sprachen lernen müssen. Und dann habe ich meine erste Predigt gehalten. Ich werde die nochmal halten. Wir haben ja viel Zeit heute. Meine erste Predigt. Der da oben, ich habe ja kein Wort gehabt für Gott, der da oben ist gut. Und stellt euch mal vor, da sitzen da ein paar hundert Männer mit Waffen, mit Pfeilen und Speeren und Bogen und alles. Und ihr seid schlecht. Der da oben hat einen Sohn. Der Sohn ist gestorben. Warum der Sohn gestorben ist, weiß ich nicht. Aber das konnte ich nicht sagen. Der hat einen Sohn, ist gestorben. Wenn ihr das in euren Herzen hineinnimmt, braucht ihr nicht ins große Feuer zu gehen. Amen. Ja, ihr lacht. Also ihr habt es nicht verstanden, wollen wir es nochmal sagen. Der da oben ist gut. Ihr seid schlecht. Nochmal wiederholt. Nochmal wiederholt. Und dann noch mal ein bisschen so nachgeprüft, ob sie es wirklich verstanden. Der da oben ist gut. Kannst du das wiederholen?
Der da oben ist gut.
Gut, ja, er hat es richtig verstanden. Gut, kannst du es auch wiederholen?
Der da oben ist gut.
Der da oben ist gut. Könnt ihr das alles sagen?
Der da oben ist gut.
Ja, wunderbar. Ich gehe jetzt nach Hause, ich bin froh. Ihr habt reagiert. Morgen machen wir weiter, das Gleiche. Und übermorgen noch einmal. Und nächste Woche noch einmal. Und ich habe das wirklich wochenlang gemacht. Und ich war so verzweifelt eines Tages. Und ich bin nach Hause gegangen. Und da am Pfad entlang, da sitzt ein Mann, ein schwarzer Mann, ein einheimischer Mann. Und er weint. Und das hatte ich noch nie gesehen, so von einem einheimischen Mann. Und ich sage, ja, warum weinst du? Jetzt muss ich aufpassen. Er sagt, der da oben ist gut. Ich bin schlecht. Aber ich möchte gut werden. Das hatte ich noch nie gesagt. Aber er hat es begriffen. Ich möchte gut werden. Ich möchte werden wie der da oben. Das war der Durchbruch, das war das Evangelium. So einfach war das. Und also man braucht nicht so viel zu können und man braucht nicht so wichtige Worte zu gebrauchen und so viel studiert zu haben. Einfach Menschen erzählen, Gott ist gut und ihr seid schlecht und das andere tut der Heilige Geist schon. Ja, und dann haben wir noch eine Entdeckung gemacht. Die Leute haben geglaubt an... Die waren auf der Suche nach dem, was sie nannten Nabalan Kabalan. Was ist Nabalan Kabalan? Nabalan Kabalan bedeutet, wir möchten nicht mehr sterben. Wir möchten immer weiterleben. Wir sind auf der Suche nach dem ewigen Leben. Und man hat es nicht gefunden. Denn die Schlange hatte das Geheimnis des ewigen Lebens, aber die Schlange ist immer nicht gekommen. Und so hat man immer gesucht und versucht, die Schlange herbeizubringen, ist nicht gelungen. Aber als wir das hörten, haben wir gesagt, es ist nicht die Schlange, die das ewige Leben hat, es ist Jesus Christus. Und dann hättet ihr die Response sehen müssen. Versteht ihr das Response? Ja, ne? Das ist nicht ein deutsches Wort. Wer ist das? Den wollen wir. So war das. Und von der Zeit an haben wir 24/7 kennt ihr schon, nicht? Ja, von der Zeit an haben wir 24 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche haben wir das Evangelium verkündigen können. Und die sind zu Hunderten gekommen, die sind zu Tausenden gekommen. Und dann haben wir immer, nicht so schön wie hier, dass man schön Mikrofon hatte, wenn da 5000 Leute sitzen und man hat nur eine kleine Stimme wie ich, wie macht man das? Und ich habe gerufen, ich werde euch eine frohe Botschaft verkündigen. Da ist da hinten einer aufgestanden und hat gesagt, er will uns eine frohe Botschaft verkündigen. Und dann hat einer dort das wiederholt und hier nochmal und dann war Satz Nummer 2 dran. Und so haben wir das Evangelium verkündigt. Und dann ist es Pfingsten geworden. Also ich bin nicht Pfingster, aber wir haben Pfingsten erlebt. Vers 37, wir haben es gelesen. Als sie das hörten, wurden sie, wo steht das, 37, ging es ihnen durchs Herz und sie sagten, was müssen wir tun? Na, die Antwort war einfach, genau wie Petrus das gemacht hat, haben wir es auch gemacht. Und wir haben gesagt, tut Buße und dann jeder von euch lasse sich taufen. Das war eine unwahrscheinliche Reaktion. Wir wussten selbst nicht, was zu erwarten. Aber die sind gekommen und die haben gesagt, wir haben Geheimnamen, die uns schützen im Krieg und die uns schützen, von anderen Menschen aufgefressen zu werden. Aber wenn wir diese Namen bekannt machen, dann verlieren sie ihre Kraft. Aber wir haben ja jetzt den Namen Jesu. Also wollen wir diesen Namen bekannt machen, ohne dass wir das wussten. Eines Tages ist eine Gruppe von Männern zu mir gekommen. Die Männer haben so ganz lange Haare gehabt, manchmal bis zu den Knien. Wir haben nicht gewusst, warum, aber sie haben gesagt, damit haben wir die bösen Geister angebetet. Und also brauchen wir die jetzt nicht mehr, weil wir nur Jesus anbeten wollen. Und du hast uns von Jesus erzählt, du darfst unsere Haare schneiden. Morgen kommen 5000 Mann. Oh, da habe ich reden müssen und sagen müssen, nein, 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 deswegen sind wir nicht gekommen. Also ich habe hier ein paar Ältesten aus dem Dorf, ich werde ihnen die Haare schneiden und dann das andere müsst ihr morgen selbst machen. Haben sie dann gemacht. Sie haben ihre Waffen verbrannt, ihre Pfeilen und Bogen und Speere und sie haben gesagt, jetzt gehen wir zu unseren Feinden. Und wir werden unseren Feinden sagen, wir haben das Geheimnis des ewigen Lebens gefunden. Und ich als Missionar habe gesagt, ihr seid verrückt. Ja, die bringen euch um, wenn ihr da ohne Waffen zu den Feinden geht. Das geht doch nicht. Wisst ihr, was die gesagt haben? Ja, du hast uns gesagt, wenn wir sterben, dann brauchen wir nicht ins große Feuer zu gehen. Wir gehen in den Garten Gottes. Wir freuen uns, dahin zu gehen. Die sind zu den Feinden gegangen, haben den Feinden erzählt, wir haben das Geheimnis gefunden. Sie haben dort das Evangelium verkündigt. Die Feinde haben ihre Waffen verbrannt. Die haben gesagt, oh, wir haben auch noch Feinde im nächsten Tag. Gehen wir dorthin. Und so ist durch die Leute das Evangelium verkündigt worden dort. Vers 41 von Kapitel Apostelgeschichte 2. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Was ich euch erzähle, habe ich nicht glauben können. Ich habe gedacht, irgendwie verstehen die mich nicht. Irgendwie denken die, sonst hat es auch Gerüchte gegeben, wenn wir genau tun, was er sagt, dann werden wir alle eine weiße Haut bekommen und dann kommt ab und zu das Flugzeug mit Fleisch in Büchsen und Kartoffeln und schöne Kleidung und alles Mögliche. Also wir tun nur, was er uns alles erzählt, das tun wir. Aber es war eigentlich nicht so. Und dann eines Tages, also das sind schon nach fast 4 Jahren, sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, du hast uns Taufunterricht gegeben, aber du taufst nicht. Warum nicht? Und da habe ich bekennen müssen, es ist mein Fehler. Ich habe Angst, dass ihr mich nicht richtig verstanden habt. Haben sie gesagt, was machen wir noch falsch? Dann ändern wir das auch noch. Und da war nichts. Das war eine lebendige Gemeinde dort. Und dann habe ich mich persönlich überzeugen wollen. Ich habe mit einem jeden, der getauft werden möchte, habe ich ein persönliches Gespräch gehabt. Und dann war die Zeit vorbei. Es war Zeit gekommen, in den ersten Urlaub zu fahren. Und ich habe gesagt, alle, die mit denen ich gesprochen habe, die kommen zur Missionsstation und wir haben dort eine Großtaufe. Da haben wir an einem Tag 663 Menschen getauft. Da waren 5000 Menschen anwesend. Wirklich. Und das ist ein Wunder, wenn man daran denkt, dass jedes Dorf mit dem anderen Dorf gekämpft hat, dass überall Feindschaft gegeben hat. Es ist ein Wunder, dass da Familien zusammengesessen haben, weil die Frauen, die haben getrennt gelebt, zusammen mit den Schweinen und den Kindern, und die Männer, die haben ihre eigenen Häuser gehabt. Und hier sitzen sie zusammen und singen zur Ehre Gottes und werden getauft. Ich habe mit einem alten Mann gesprochen, möchte getauft werden. Und ich sage, ja, warum? Oh, das war so schön. Wisst ihr, was er gesagt hat? Meine Sünden hielten mich gebunden, wie Lazarus gebunden war mit Grabtüchern. Dann habe ich gebetet und der Herr Jesus hat die Binden gelöst. Und als er das sagte, hat er so richtig gestrahlt. Der Herr Jesus hat die Binden gelöst. Wenn es nur um den einen Mann gewesen wäre, hätte es sich gelohnt. Aber es sind viele gekommen. Aber da war auch das junge Mädchen, die wusste alles, wie die zu uns kam. Oh, die war so stolz. Und ich habe extra schwere Fragen gestellt, aber sie hat die Antwort gewusst. Und dann habe ich meinen einheimischen Kollegen gesagt, was machen wir mit diesem Mädchen? Und sie haben gesagt, die muss noch nicht getauft werden. Ja, warum nicht? Ja, die hat einen dicken Leber. Ja, was ist ein dicken Leber? Ja, die ist stolz. Die muss noch ein bisschen lernen und vielleicht später kann sie getauft werden. Dies, also so haben die einheimischen Männer wirklich geistliche Einsicht gehabt, zu wissen, was zu tun und welche Menschen getauft werden könnten und welche nicht. Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre. Wie gesagt, es war nicht abnormal, dass 5000 Menschen anwesend waren. Und das ist ziemlich schwierig, wenn da Kinder sitzen und ältere Menschen. Ich habe gesagt, wir müssen das ein bisschen aufteilen, vielleicht am Montag die jüngeren Menschen und am Dienstag die Ehepaare und am Mittwoch die älteren Menschen und so weiter. Habt ihr das verstanden? Und sie haben gesagt, ja, haben wir verstanden. Aber sie waren nicht sehr begeistert. Und am nächsten Morgen, ich schaue aus dem Fenster meines Hauses da und da kommen sie wieder. Die Jungen und die Mädchen und die Verheirateten und die Alten. Und dann bin ich hingegangen, ich habe gesagt, habt ihr mich nicht verstanden? Und dann ist ein ganz alter Mann, ein ganz lieber Mann auch, der ist aufgestanden und hat so ganz einfach gesagt, Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Wir wollen alle von ihm hören. Hat er sich wieder hingesetzt, haben wir wieder weitergebracht, die 5000. Ich war auch einmal 8 Stunden unterwegs. Also ich bin Holländer, Holland ist wie ein Pfannkuchen, ganz flach. Und Neuguinea, Berge und Täler und Flüsse und noch mehr Berge. 8 Stunden war ich unterwegs. Da sitzt eine Gruppe von 300 Menschen, die warten auf mich, auf meine Botschaft. Und ich habe gesagt, ich bin so müde, ich muss erst ein bisschen schlafen gehen. Da hat der Häuptling gesagt, bist du diesen ganzen Weg gekommen zum Schlafen? Wir wollen von Jesus hören. Und dann habe ich ganz kurz, 20 Minuten, glaube ich, von Jesus gesprochen. Und dann hat er gesagt, nein, wir möchten mehr hören, du musst uns mehr erzählen. Habe ich gesagt, es tut mir leid, ich bin zu müde, noch mehr zu erzählen. Dann hat er gesagt, dann erzählt er das Gleiche noch einmal. Das war so schön, das möchten wir noch einmal hören. Dann haben sie selbst auch angefangen, Unterricht zu geben. Sie möchten auch Lehrer werden und das war auch richtig so. Und einer hat einmal angefangen, er möchte kurz etwas sagen. Und dann stand er vor der Gruppe und dann sagte, der Heilige Geist ist ein Hund. Und ich dachte, das steht nicht in der Bibel, das habe ich auch nicht gesagt. Wo hat er das her? Er hat es nochmal gesagt, der Heilige Geist ist ein Hund. Denn Hunde sind für uns sehr wertvoll. Und wenn wir auf die Jagd gehen, Wildschweine zu jagen, dann gehen unsere Hunde vor uns aus und die gehen durchs Gebüsch und die riechen da, ob da vielleicht ein Schwein ist. Und wenn ein Schwein ist, dann treiben sie sich ins freie Feld und da wird es von uns erschossen mit unseren Pfeilen und Bogen. Und das ist genau das, was der Heilige Geist in unserem Leben macht. Er riecht herum, ob da vielleicht doch noch versteckte Sünden sind und wenn die da sind, bringt er sie in die Öffentlichkeit und dann bringen wir sie um. Und deswegen ist der Heilige Geist ein Hund. Amen. Aber nicht weiter erzählen. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ja. Ähm, einmal waren wir auch unterwegs gewesen, hat man ein Schwein geschlachtet, uns zur Ehre, und ein Stück Schweinefleisch mit nach Hause. Und auf einmal einer von meinen Mitarbeitern, einheimischen Mitarbeiter, springt über einen Zaun und gibt das Stück Fleisch zu einer Frau, die dort arbeitet in ihrem Garten. Und Fleisch war etwas sehr Besonderes, das hat man fast nie gegessen. Es hat nur wenig Schweine gegessen und sonst überhaupt keine Tiere im Anfang. Und ich habe gesagt, warum machst du das? Dann sagte er, als wir noch Feinde waren, habe ich ihren Mann umgebracht, aber jetzt lieben wir uns in Jesus und ich möchte ihr dieses Opfer bringen. So hat er das dann gemacht. Und dann blieben sie beständig beim Brotbrechen und in der Gemeinschaft, das war einmal im Monat. Und wir haben keine Kelche, keine Becher gehabt, keine silbernen Gefäße. Wir haben noch nicht mal Brot gehabt, wir haben noch nicht mal Wein gehabt. Wir haben Süßkartoffeln gehabt, falls wir eines Tages nicht mehr da sein würden. Süßkartoffeln und Saft gemacht von Beeren aus dem Dschungel und so einmal im Monat. Das war wirklich eine Feier. Ich habe das ein paar Mal gemacht so und dann zu den Einheimischen gesagt, so jetzt könnt ihr selbst. Und ich komme hin und zu dem Gottesdienst zum Brotbrechen und die haben so ein Schüsselchen mit Stückchen Süßkartoffeln geschnitten. Und ich habe gesagt, oh, das ist nicht genug, ihr habt nicht genug geschnitten. Sie haben gesagt, doch. Ich sage, nein, das ist nicht genug, ihr habt zu wenig. Nein, das ist genug. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich habe gesagt, ich bin doch der weiße Mann, ich kann zählen, 1, 2, 3, 4, 5, und das sind zu wenig. Und dann haben sie gesagt, das sind nicht zu wenig, das ist genau richtig, denn wir haben ein Stückchen geschnitten für Marcel und ein Stückchen für Ruth und ein Stückchen für Eva und ein Stückchen für Gerhard und war genug da. Das ist schön. Und wir haben seit der Zeit ab und zu auch Abendmahl gefeiert, dass wir sagen, dieses Stückchen Brot von dem Herrn Jesus, da steht dein Name drauf, das darfst du essen. Er ist für dich gestorben, er ist für dich gekommen. Und da haben wir von den einheimischen Leuten viel lernen können. Auch Vers 42, dass sie beständig im Gebet geblieben sind. Und es war nicht so wie bei uns, Gott sei Dank. Ich erinnere mich am besten noch an einen Mann, der ist auch, hat nicht gesessen, auch nicht Augen zu, hat einfach so umhergelaufen. Und gesagt, oh, mein Freund Jesus, ich liebe dich. Ja, so tut man das. Ich liebe dich, mein Freund Jesus, und ich bin so dankbar, dass du gestorben bist. Und ich möchte dein Freund sein, aber ich weiß nicht, ob ich dich so liebe, dass ich auch für dich sterben würde. Aber du hast das für mich gemacht und dafür danke ich dir. Amen. Und dann kam der Nächste und so haben die dem Herrn gedankt. Und dann in Vers 43 und geschahen viele Wunder und Zeichen. Das Wichtigste, es ist ein Ältester gestorben, das war schon im 13. Jahr, im letzten Jahr, als wir da waren. Ein Ältester, brauche ich das Ding überhaupt? Ein Ältester in der Gemeinde ist gestorben und die Leute haben gesagt, ja, wir brauchen ihn noch. Und der Herr Jesus ist selbst wieder lebendig geworden und Lazarus ist lebendig geworden und die Tochter von Jairus, dann wollen wir doch bitten, dass der Herr diesen Mann wieder lebendig macht. Ich wusste das nicht. Und dann haben sie gebetet, der Mann war sehr krank, ist gestorben, lag tot auf dem Boden. Und sie haben die ganze Nacht gebetet, Herr Jesus, unser Bruder ist gestorben und du möchtest ihn wieder lebendig machen. Du bist selbst lebendig geworden und es ist nichts passiert. Sie haben die ganze Nacht gebetet, immer diese gleichen Worte, so ungefähr. Ganz ruhig, ganz einfach. Und dann wurde es hell am Morgen und dann haben einige gesagt, ja, Gott erhört uns nicht, wir werden unseren Bruder kremieren, wie das üblich war dort. Und da war ein alter Mann, Lengua. Und von Lengua sagte man, wie kommt es, dass er so viel von Gott weiß? Er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben, aber er weiß so viel von Gott. Ich möchte noch einmal beten. Und dann hat Lengwa noch einmal gebetet, Herr Jesus, unser Bruder ist gestorben, wir brauchen ihn noch, du möchtest ihn lebendig machen, wie du selbst lebendig geworden bist. Dann hat der Tote angefangen, sich zu rühren, hat sich aufrecht gesetzt, hat sich umgeschaut auf die ganzen Menschen, die da waren. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Mensch, ich bin so hungrig, hat jemand etwas zu essen? Das ist eine biblische Reaktion, wusste gar nicht. Aber so war das. Und ich war nicht dabei, aber ich habe das gehört am nächsten Tag. Und da kam Lengwa mit diesem gleichen Mann kam an meinem Haus vorbei. Und ich bin hinausgerannt und ich habe gesagt, erzähl mir, was passiert ist. Und der Mann neben Lengwa sagt, ja, ich bin der Tote, hat er gesagt. Ja, hat er sich gefreut. War ein bisschen stolz, dass er der Tote war. Ja. Und dann das, oh, ich muss bald aufhören jetzt. Die gläubig geworden waren, hatten alle Dinge gemeinsam. Das war so schön. Ich bin einmal in ein Außengebiet gegangen, ich habe gepredigt, da kommt ein Mann zu mir mit einem lebendigen Schwein. Und er sagt, ich möchte dir dieses Schwein geben. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich ins große Feuer gegangen. Aber jetzt gehe ich in den Garten Gottes. Da konnte man nicht Nein sagen. Ich habe das Schwein angenommen. Vielen Dank. Und nächste Woche irgendwo anders gepredigt. Nach der Predigt kommt ein Mann mit einem lebendigen Schwein. Ich möchte dir dieses Schwein geben. Und wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich ins große Feuer geworfen. Und also bitte. Und das ging immer so. Und was soll ich mit den ganzen Schweinen? Und dann habe ich eines Tages hab ich gesagt zu einem Mann, ja, das ist sehr freundlich von dir, aber ich hab genug Schweine jetzt und kannst du das Tier für mich versorgen? Und wenn ich es brauche, dann werde ich dir schon Bericht schicken, dass ich es brauche. Ich habe gedacht, das wird er vergessen. Und nach einigen Wochen kommt der Mann ganz aufgeregt zu meinem Missionshaus dort und sagt, du, weißt du noch, von diesem Schwein, was ich dir gegeben habe, das hat 10 Ferkel geworfen, hat er gesagt. Ja. Also Vers 47, der Herr fürchtet täglich zu der Gemeinde. Ja, nicht Schweine, ihr habt es verkehrt verstanden. Innerhalb von 4 Jahren sind dort 22.000 Menschen zum Glauben gekommen. Aus einer Bevölkerung von 25.000. Ich sage es noch einmal, 22.000 aus 25.000. Als wir nach Hause kamen, 1974, waren 75 Gemeinden da mit ihren eigenen Ältesten. Jede Gemeinde hat ein Missionsehepaar in einem anderen Gebiet Neuguineas, wo man eine andere Kultur gehabt hat, anderes Klima, andere Sprache. Und diese Missionare wurden unterstützt von der örtlichen Gemeinde, von den ärmsten Menschen in dieser Welt. Ich habe einen Mann gekannt, der hat 8 Hühner gehabt. Das war alles, was er besaß. Jeden Monat ein Huhn für die Mission, bis er nichts mehr hatte. Und das war genau wie mit den Schweinen. Ich habe immer gesagt, ja, warum gibt ihr mir all die Schweine? Und sie haben gesagt, ja, wir gehen gen Himmel, da können wir sie nicht mitnehmen. Habe ich gesagt, wo meint ihr, dass ich hingehe? Ja. Also nach 13 Jahren von 61 bis 74 Mission accomplished, das Ziel erreicht. Wir haben das Evangelium verkündigt, wir haben Gemeinde gegründet, wir haben Gemeindeleiter ausgebildet. Ich habe mehrere Brüchlein geschrieben und zurückgelassen da. Es war nicht immer einfach, aber jetzt, wenn wir zurückblicken, sagen wir auch, wenn wir nicht zuerst die Wartezeit von 5 Jahren gehabt hätten, hätten wir es nie ausgehalten dort. Es war schon schwierig. Zum Beispiel, 2 von unseren Kindern sind dort geboren, sehr primitiv, sehr einfach, gefährlich auch, Krankheiten und so weiter, aber auch kein Telefon, keine Blumen, keine Post, keine gar nichts. Dann sitzt man da zusammen mit dem kleinen Kindlein, das krank ist. Und das sind so schwere Sachen, aber wir haben es überlebt. Aber, und damit will ich dann fast schließen. Stellt euch mal vor, ich lese das, weil die Zeit vergangen ist. Stellt euch mal vor, was wir verpasst hätten, wenn wir nicht dabei gewesen wären. Stellt euch mal vor, wenn wir auf Menschen und nicht auf Gott gehorcht hätten. Stellt euch mal vor, wie das bald im Himmel sein wird. Wenn da die Leute sind und die sagen, ja, wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich nicht hier gewesen. Ich freue mich auf diesen Tag. Und das allerletzte, einmal war, wir haben auch eine Bibelschule gehabt später, eines Tages nach dem Unterricht meldet einer sich, ein Schüler, hast du Jesus persönlich gekannt? Habe ich gesagt, nein, da war er schon gen Himmel gefahren. Ja, wie war das mit deinem Vater? Hat dein Vater Jesus noch gekannt? Nein, mein Vater auch nicht. Ja, wieso? Und dann habe ich an die Wand so kleine Püppchen gemalt von jeder Generation bis zur Geburt Jesu. Und dann haben sie gelacht. Sie haben gesagt, du machst immer Witze mit uns. So lange hat es überhaupt keine Menschen gegeben. Habe ich gesagt, doch, dieses Mal habe ich keine Witze gemacht. Es ist wirklich schon so lange her. Dann ist es ganz still geworden im Schul-, im Unterrichtsraum. Und dann hat einer gesagt, warum habt ihr so lange gewartet, bis ihr zu uns gekommen seid? Und das ist eine Frage, die ihr beantworten müsst. Warum habt ihr so lange gewartet? Und weil die Leute das damals gefragt haben, ist unser zweiter Sohn, unser drittes Kind, Missionar gewesen in Albanien, Kosovo und jetzt in Griechenland. Also, das Thema ist deutlich von der Yumiko. Geht hin, weil Jesus kommt. Der Herr segne euch. Dankeschön.